Ja, liebe Geschwister, ich bin sehr froh, bei euch zu sein. Viele bekannte Gesichter darf ich da sehen, wenn ich hier bin. Und viele auch inzwischen, die ich jetzt entweder noch nie vorher gesehen habe oder eben selten sehe. Und ich freue mich jedenfalls, Gemeinschaft mit Geschwistern hier in Neuenstein zu haben. Ja, ich möchte euch von meinem Vater kurz berichten. Mein Vater, der inzwischen 85 Jahre alt ist, der hat eine sehr harte Kindheit gehabt. Er war der zweitälteste Sohn einer Bauernfamilie mit 7 Kindern. Und sein Vater, der starb, als er erst 12 Jahre alt war. Ich habe also meinen Großvater väterlicherseits nie kennengelernt. Mein Vater war erst 12 Jahre alt, als er starb. Und der ältere Bruder meines Vaters, der ist im Alter von 19 Jahren im Zweiten Weltkrieg gefallen. Der ist, als er 17 Jahre alt war, eingezogen worden und ist dann kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs gefallen. Und deshalb hat mein Vater dann schon im Alter von 14 Jahren den elterlichen Bauernhof übernehmen müssen, als er dann, nachdem der ältere Bruder nicht mehr da war, der älteste Sohn der Familie war. Mit 14 Jahren hat er einen Bauernhof übernehmen müssen. Er konnte auch die Schule dann zeitweise also gar nicht besuchen, weil er zu Hause am Bauernhof arbeiten musste. Er wurde dann freigestellt von der Schule. Und so hat er eine sehr harte Kindheit durchgemacht. Er musste um alles kämpfen. Der Nachbar war der Bürgermeister des Dorfs, in dem ich auch groß geworden bin. Und der hat dann am Ende des Zweiten Weltkriegs, als das Nazi-Regime dann auch die Bauern gezwungen hat, Kühe herzugeben, um die Soldaten dann ernähren zu können, ist der Bürgermeister ins Haus meiner Eltern bzw. meines Vaters gekommen und hat denen eine der letzten Kühe aus dem Stall geholt, um die dann wiederum dem Regime zur Verfügung zu stellen. Und er selber, der Bürgermeister selber, hat keine von seinen Kühen abgegeben. Heute ist er 85 Jahre alt, mein Vater. Und diese harten Erfahrungen, die haben aus ihm in mancher Hinsicht einen bitteren Mann gemacht. Kann man sich das vorstellen, dass der bitter geworden ist im Laufe der Jahre durch die Erfahrungen der Kindheit. Und er hat einen ganz großen Hass, mein Vater, den er im Herzen trägt, was Immigranten angeht. Asylanten, Spätaussiedler, Flüchtlinge, die jetzt da ins Land strömen. Das macht ihn sehr, sehr, sehr wütend, wenn er diese ganzen Entwicklungen da sieht. Er sagt, die bekommen alles, ohne einen Finger krumm machen zu müssen. Und ich musste mein ganzes Leben lang, von Kindheit an, schwerst arbeiten für alles, was ich hatte. Das sind seine Reaktionen. Ich muss dazu sagen, mein Vater hat keine Beziehung zum Herrn. Er ist nicht gläubig. Ich denke, manchmal, wenn er sich dann so reinsteigert, er könnte eigentlich sehr, sehr dankbar sein. Er hat alles, was er braucht. Er ist gesund, für sein hohes Alter noch gesund. Er hat eine wunderbare Ehefrau. Meine Mutter, die ist im Alter zum Glauben gekommen und ist eine ganz wunderbare Ehefrau für meinen Vater. Und wenn er manchmal so wütend ist und sich so reinsteigert in diese Entwicklungen jetzt, was Flüchtlinge und Asylanten angeht, dann denke ich, dass es ihm in der notvollen Zeit damals, als er ein junger Bursche war am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass es ihm da innerlich besser gegangen ist als heute, wo er immer und immer wieder von dieser Bitterkeit gequält wird. Und dann denke ich wiederum andererseits, es könnte noch schlimmer sein, wenn nämlich die Bitterkeit jetzt auf eines der Familienmitglieder gerichtet wäre, auf seine Frau möglicherweise oder auf eines unserer also meiner Geschwister oder mir. Aber das ist nicht der Fall und es ist ja dann auch wieder eine sehr erfreuliche Sache, dass das eher eine anonyme Bitterkeit in dem Sinn ist, dass es gegen eine Gruppe von Menschen gerichtet ist, die jetzt nicht irgendwie persönlich benannt werden können. Ja, und ich denke, es ist eine ganz furchtbare Sache, bitter zu sein. Und mit dem Thema Bitterkeit, wo vielleicht auch in gewisser Weise eine Alterskrankheit ist. Ich nenne es einfach mal so. Ich glaube, dass ganz junge Menschen, wenn ich da in die letzte Reihe schaue, ihr könnt mit dem Thema Bitterkeit vielleicht noch nicht so viel anfangen. Es ist vielleicht eine Sache, die eher was ist, die sich im Laufe des Alters leichter entwickeln kann, als wenn man ganz jung ist. Aber es ist eine Sache, mit der man im Leben konfrontiert ist. Und ich glaube, es ist eine Sache, mit der man auch zurechtkommen muss, umgehen muss, richtig mit umgehen muss. Und man wird möglicherweise früher oder später im Laufe seines Lebens damit konfrontiert. Und dann sollte man darüber informiert sein, wo die Ursachen für Bitterkeit liegen, wie sie sich entwickeln kann, wie ein Mensch ohne Gott damit umgeht und wie ein Gotteskind damit umgehen sollte. Das sind wichtige Fragen, wie ich denke. Und ich frage euch jetzt einfach mal, an welche biblische Person denkt ihr unwillkürlich, wenn ihr das Thema Bitterkeit vor Augen habt? Man kann an ein paar biblische Personen denken, aber an eine, das ist immer ganz schnell bei mir in Gedanken, wenn ich das Thema Bitterkeit vor Augen habe. Hiob, könnte man sagen, er ist vielleicht bis zu einem gewissen Grad bitter geworden, ich weiß nicht. Der Pharao? Ja, es gibt viele Beispiele. Man sieht, es ist ein relevantes Thema. Aber ich denke noch an eine ganz andere Person. Jonah. Bitte? Jonah. Jonah? Auch an ihn denke ich jetzt nicht.
Jakob.
Jakob. Okay.
Judas.
Ja, ich sehe schon, ihr denkt an viele Personen, an die ich nicht gedacht habe. Ich sage euch, an wen ich gedacht habe. Ich habe an die Hanna gedacht. An die Hanna im 1. Samuel. Ja. Und bevor wir die Begebenheit lesen, möchte ich eine ganz kurze Einführung ins 1. Buch Samuel geben. Eine ganz kurze Einführung, weil ich das außerordentlich interessant finde, dass dieses 1. Buch Samuel mit einer Familiengeschichte beginnt. Und mit der Familiengeschichte noch konkreter mit einer Frau, die eine Rivalin hatte und bitter geworden ist im Laufe ihrer Ehe mit ihrem Mann. Ja, das 1. Samuel, das ist die Zeitperiode der Richter, die sich da dem Ende zuneigt. Und für Israel wird bald eine ganz neue Epoche anbrechen, nämlich die Zeit der Könige. Gott beruft den Samuel. Und er wird der letzte und, wie ich die Sache auch beurteile, der größte Richter sein. Er wird er ist ein Priester des Herrn und der erste Prophet. Er wird als der erste Prophet bezeichnet. Und er wird die Übergangsphase Israels von einer Theokratie in eine Monarchie begleiten. Und jetzt stellt sich da eine ganz, ganz wichtige Frage. Welcher Mutter vertraut Gott die Erziehung eines Kindes an, das Gott mit einer solchen Aufgabe betrauen will? Und genau da kommt jetzt diese Hanna ins Spiel. Und da lesen wir es mal im 1. Samuel, im Kapitel 1, ab Vers 1. 1. Samuel, Kapitel 1, ab Vers 1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jeroham, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile, aber Hanna gab er den doppelten Anteil. Denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so geschah es Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Hause des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Und dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert. Bis hierher mal. Könnt ihr euch das Leid der Hanna vorstellen, wenn wir das so lesen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wisst ihr, ich denke, es ist kein Zufall, dass das 1. Buch Samuel mit einem Familiendrama beginnt in dieser Art, nämlich der Rivalität zweier Frauen um den ersten Platz an der Seite ihres Mannes. Das Familiendrama, Das führt eigentlich in das ganz große Thema des Buches Samuel ein, nämlich die Rivalität der beiden ersten Könige, des Sauls und des Davids. Und so fängt der Herr dieses Buch, das er den Samuel beauftragt zu schreiben, mit einer Rivalität innerhalb einer Familie, lässt er das Buch beginnen, zwischen den zwei Frauen des Elkana. Aber es kommt eine viel, viel weitreichende Rivalität, nämlich die zwischen Saul und David. Und man sieht, dass Gott Rivalität verordnet, und zwar Rivalität um seinen König, den Mann nach seinem Herzen, um ihn an die Herrschaft zu bringen. Und die Frage ist, ist es nicht sonderbar, dass der Herr diesen Weg der Rivalität wählt, um den König nach seinem Herzen an die Macht zu bringen? Aber selbst diese Rivalität der beiden Könige Saul und David ist auch wieder nur ein Vorbild für eine ganz entscheidende Frage, die jeden von uns unmittelbar betrifft. Nämlich, wie erlangt der Messias, der Sohn Gottes und der wahre König, die Herrschaft im Leben eines Gläubigen, in meinem ganz persönlichen Leben? Und das werden wir auch an diesem Thema der Rivalität zwischen Geist und Fleisch, wird sich das auch letzten Endes entfalten, diese Sache, die hier mit den beiden Frauen beginnt, die ihre Fortsetzung findet bei Saul und David und die dann eben auch uns betrifft, was die Art und Weise angeht, wie der Herr die Macht und den Thron in unserem Leben bekommt. Gott verordnet Rivalität, auch in unserem Leben, die Rivalität von Fleisch, was die alte Natur betrifft, und dem Geist, unsere neue Natur. Und er schaltet unsere alte Natur, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, nicht einfach aus. Das hätte er auch tun können, aber das macht er nicht. Und so benutzt er in unserem Leben Dinge, wie sie auch die Hanna erleben muss, um uns zu formen und durch Erziehung uns dahin zu bringen, dass wir dem Herrn völlig den Thron unseres Lebens überlassen. Und da spielen eben auch diese Dinge, die Hanna durchlebt, die sie bitter machen, eine Rolle. Und wie sich diese Rivalität, der Kampf zwischen einer geistlichen und fleischlichen Haltung in unserem Leben äußert und was sie hervorbringen kann und wie wir mit ihr in unserem täglichen Leben umgehen sollen, darüber können wir einiges lernen, wenn wir uns das Leben der Hanna anschauen. Also wollen wir, wenn wir darüber jetzt nachdenken, nicht aus den Augen verlieren, Gott lässt ganz bewusst eine Rivalin ins Leben der Hanna kommen. Das ist verfügt von Gott. Und er verfolgt damit ein Ziel. Wird Hanna mit dieser Rivalität, die unser Fleisch anstachelt, in einer Weise umgehen, dass ich ihr einen Sohn zur Erziehung anvertrauen kann, und zwar nur 3 kurze Jahre lang, für den ich eine ganz große Aufgabe vorgesehen habe, nämlich den Samuel. Zu erziehen in einer Weise, dass er diese Phase des Volkes Israel begleiten kann von einer Theokratie in eine Monarchie. Versetzen wir uns in Hannas Situation. Vermutlich fing alles gut an. Elkana, ein gläubiger Mann, heiratet Hanna, die er sehr liebt. Und wir lesen das in Vers 4 und 5. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dass er der Hanna den doppelten Anteil gab. Denn Hanna hatte er lieb. Der Elkana hat seine Frau Hanna sehr lieb gehabt, aber dann kamen keine Kinder. Eine große Schande, in der damaligen Zeit keine Nachkommen zu haben. Es war kein Weiterbestand der Familie möglich. Und wahrscheinlich wurde Elkana ungeduldig und nahm sich eine zweite Frau. Ganz ähnlich, wie es bei Abraham schon der Fall war, als er neben der Sarah die Hagar zur Frau nahm, weil er ungeduldig wurde und die Verheißung Gottes, die Abraham ja ganz konkret hatte, weil er ihr vorgreifen wollte. Ja, und dadurch ist die Penina zur Rivalin geworden. Und bei Hanna sind alle Begleiterscheinungen so richtig zum Ausbruch gekommen, die damit, wenn eine Rivalin ins Leben kommt oder wenn Rivalität herrscht, die dann kommen. Penina hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Ständige Demütigungen durch Penina, speziell beim alljährlichen Anbetungsfest, und schließlich dann der gut gemeinte Trost eines sensiblen, einfühlsamen Ehemannes, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Ihr lieben Frauen, verheiratete Frauen, was würdet ihr denken, wenn ein Mann euch so einen Trost zusprechen würde in der Situation, in der sich die Hanna befand? Ich weiß nicht, ob man das als sehr trostreich empfinden würde als Frau. So ungefähr: Hanna, Schatzi, du hast doch mich. Was würde die Hanna, wie wird es ihr wohl gegangen sein? Schließlich war es doch im Grunde genommen so, dass der Elkana, er hat sich doch die Penina als zweite Frau genommen. Und damit hat das ganze Drama für die Hanna dann erst angefangen. Und jetzt stellt sich eine entscheidende Frage: Wer bekommt jetzt die Oberhand im Leben der Hanna? Wird ihr Fleisch die Oberhand bekommen und ihre fleischliche Reaktion auf diese Rivalität, oder wird der Geist Gottes Oberhand bekommen? Wie wird sie beim Umgang mit all diesen Versuchungen hervorgehen? Wird sie von ihrer alten Natur beherrscht werden und den Kampf gegen ihre Rivalen mit fleischlichen Mitteln führen? Oder wird die neue Natur in ihrem Leben die Oberhand gewinnen? Und es steht viel auf dem Spiel, was die Hanna betrifft. Kann Gott der Hanna einen Samuel zur Erziehung anvertrauen? Oder später im Buch Samuel: Wem kann Gott die Führung seines Volkes Israel anvertrauen? Kann er sie David anvertrauen? Wird er in dieser Rivalität Saul gegenüber siegreich hervorgehen, indem er geistlich mit dieser Rivalität verfährt? Oder wird er fleischlich damit verfahren und die erste Gelegenheit nutzen, um den Saul beiseite zu schaffen? David hat es zweimal nicht getan. Mein Verhalten in Krisenzeiten, wie diesen, in die Hanna reingeraten ist, es gibt Aufschluss über meinen wahren Charakter und letzten Endes über meine Nähe zu Gott. Wie ging es der Hanna? Sie quält sich damit. Wir lesen es in Vers 7. In Vers 7 heißt es: So geschah es Jahr für Jahr. Immer wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie, und dann weinte sie und aß nicht. Ja, die Hanna hat sich über viele, viele Jahre gequält mit dieser Situation. Sie wartet lange, zu lange, ehe sie das Richtige tut. Und in dieser Zeit passiert was in ihrem Herzen, wovor uns der Herr ganz, ganz ausdrücklich warnt. Und da schlagt mal bitte Hebräerbrief Kapitel 12 auf. Hebräerbrief Kapitel 12. Den Vers 15. Ich beginne mal mit Vers 14. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und jetzt das, worauf ich hinaus will: Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ja, hier ist die Rede von einer Wurzel der Bitterkeit. Die Bitterkeit wird mit einer Wurzel verglichen, was nahelegt, dass Bitterkeit ihren Ursprung unter der Oberfläche hat. Sie ist nach außen hin zunächst nicht sichtbar, wie eben eine Wurzel im Erdreich versteckt ist. Und bevor eine Pflanze sichtbar wird, erst die Wurzel irgendwo da war, so ist die Bitterkeit auch unter der Oberfläche im Herzen zunächst verborgen und unsichtbar. Aber dann ist die Rede davon, dass man darauf achten soll, dass keine Wurzel aufsprosse. Das heißt, Bitterkeit wächst und sie kommt schließlich zum Vorschein. Aufsprossen heißt, die Pflanze wird sichtbar. Und dass sie euch nicht zur Last werde. Das heißt, Bitterkeit belastet. Und dass durch sie viele verunreinigt werden. Man soll darauf achten, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, weil durch sie viele verunreinigt werden. Das heißt, Bitterkeit greift um sich und verunreinigt zusätzlich zu dem, dass man selber davon betroffen ist und leidet, verunreinigt sie auch noch andere. Jakobus, der hat auch in seinem Brief zu dem Thema Bitterkeit etwas zu sagen. Schlagt mal bitte Jakobus Kapitel 3 auf. Jakobus Kapitel 3, Vers 14. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Der Jakobus bringt hier das Thema Bitterkeit mit Eifersucht zusammen. Und ich denke auch, dass das eine ganz häufige Ursache und Quelle für Bitterkeit ist, wenn Eifersucht da ist. Und ich denke, bei der Hannah war das Thema Eifersucht das vorherrschende Thema, das sie dann am Ende auch bitter gemacht hat. Eifersucht ist eine der ältesten Sünden überhaupt. Es war die zweite Sünde Kains, Eifersucht. Die erste Sünde Kains war, dass er eigenwilligen Gottesdienst geübt hat und gemeint hat, er kann mit seinem Opfer, wie er sich das vorstellt, dem lebendigen Gott dienen und gefallen. Und als er dann gemerkt hat, dass nur einer Gott gefallen kann, der in einer Weise Gott opfert, wie der Herr sich das wünscht und vorstellt, wie der Abel das getan hat, ist er Kain auf seinen Bruder Abel eifersüchtig geworden. Die zweite Sünde, von der wir lesen in der Bibel, Eifersucht. Und die Eifersucht ging so weit und hat ein furchtbares Ende genommen, dass sie sich nicht eher gelegt hat, bis das Blut Abels geflossen ist und der Kain seinen Bruder erschlagen hat. Und der Herr sagt uns, und wenn du deinen Bruder hasst in deinem Herzen und schlecht über ihn denkst und redest, dann hast du im Grunde genommen in deinem Herzen schon genau das getan, was der Kain in Tat getan hat. Du hast deinen Bruder ermordet. Der Luther übersetzt diese Stelle im Jakobusbrief, wo es in der Elberfelder heißt, wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, übersetzt der Luther, wenn ihr bittere Neid in eurem Herzen habt. Neid und Eifersucht sind ähnlich, wie ich denke, aber sie sind nicht dasselbe. Während Neid mit leeren Händen beginnt, man hat nichts in der Hand und man beklagt sich darüber, über Dinge, die man nicht hat, ist Eifersucht meist etwas, das mit vollen Händen beginnt. Ich habe was und möchte das, was ich habe, nicht mehr verlieren. Das ist der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Aber beide sind Quellen für Bitterkeit. Und man kann sich gut vorstellen, dass Hannah bezüglich Penina mit genau diesen Dingen zu kämpfen hatte. Eifersucht auf die Penina und Neid, dass sie Kinder haben durfte, die Penina, und sie selber, die Hannah, nicht. Und irgendwie, ich bin mir ganz sicher, euch geht es genau wie mir, wir verstehen die Hannah, wir können sie sehr gut verstehen in der Situation, in der sie sich befunden hat, was in ihrem Herzen vorgeht. Wir können sie sehr gut verstehen. Aber, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, obwohl wir die Hannah gut verstehen können und obwohl man gute Gründe finden kann, das zu erklären, wie es der Hannah ging, ist Eifersucht Sünde. Und man muss sie als solche entlarven und sie richten und sie bekennen vor dem Herrn und sie lassen und darum ringen und den Herrn anflehen. Herr, ich bin eifersüchtig und ich darf das nicht sein. Ich bin neidisch, ich darf das nicht sein. Bitte vergib mir. Ganz früh zum Herrn kommen, und wenn diese Sünde im Herzen kommt, und bei wem ist, kommt die nicht. Kennt ihr das? Ich kenne Eifersucht, ich kenne es ganz genau. Ich kenne Neid, ich kenne das. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Dingen um? Warte ich damit, wie die Hannah, Jahr für Jahr gequält werden durch diese Eifersucht der Penina gegenüber, um dann diese Gefahr einzugehen, dass diese Eifersucht sich in meinem Herzen zu einer Bitterkeit entwickelt über die Jahre, die so furchtbare Auswirkungen hat, nicht nur auf mein Leben, ich setze mich in ein Gefängnis in meiner Bitterkeit, sondern auch, die auch um sich greift und das Leben anderer befleckt und beschmutzt. Kann ich dieses Risiko eingehen? Ich darf es nicht. Der Herr sagt, wenn Eifersucht und Neid in deinem Herzen da ist, bekenne es ganz früh als Sünde. Es ist nicht eine Kleinigkeit, eifersüchtig zu sein. Wir müssen es bekennen als Sünde und lassen. Sonst wird diese Eifersucht ihr Potenzial entwickeln und in unserem Leben entfalten. Und Eifersucht wird eine Freundschaft zerbrechen. Sie wird eine Ehe zerstören können. Sie wird Spannungen bringen zwischen Schulkameraden, am Arbeitsplatz. Sie wird ein Team zunichte machen. Sie wird den Erfolg anderer beklagen. Sie wird Motive der anderen hinterfragen. Und sie wird grob und misstrauisch, eng und am Ende destruktiv machen. Das ist das, wie Eifersucht im Leben eines Menschen wirkt. Und wahrscheinlich hatte Hannah über die Eifersucht hinaus auch mit Erwartungen zu kämpfen. Erwartungen nämlich ihrem Mann gegenüber. Und sicherlich waren berechtigte Erwartungen von der Hannah ihrem Mann gegenüber dabei. Manche vielleicht auch nicht, aber sicherlich waren manche ihrer Erwartungen berechtigt. Wir lesen jetzt nichts darüber, was Hannah in ihrem Herzen alles mit sich trug und auch ihrem Mann gegenüber für Herzenshaltungen hatte. Aber wir dürfen uns dennoch Gedanken dazu machen, die in den Kontext reingehören. Was würdest du an Hannahs Stelle von deinem Mann erwarten? Versetz dich mal als Ehefrau oder als Frau in die Situation Hannahs. Was würdest du an ihrer Stelle von deinem Mann erwarten? Könnte es nicht sein, dass Hannah gedacht hat, wenn Elkanah mich so liebt, wie er auch sagt, wie er behauptet, dann hätte ich von vornherein erwartet, dass er die Kinderlosigkeit akzeptiert und mit mir darüber betet und keine andere Frau nimmt. Zumal viel eher eh nicht der Wille Gottes ist. Und als geistlicher Mann hätte ich von meinem Mann Elkanah erwartet, dass er geduldig wartet und hart, bis der Herr Gnade schenkt und uns Kinder schenkt. Ist das nicht eine berechtigte Erwartung, die Hannah von Anfang an hätte haben können? Oder später dann, als der Elkanah bereits die Penina als zweite Frau genommen hatte, hätte die Hannah nicht berechtigterweise, ich weiß es nicht, von ihrem Mann erwarten können, wenn Penina so böse zu mir ist, wie es offensichtlich wurde, bei jedem Anbetungsfest hat sie die Hannah gereizt. Hätte sie da nicht erwarten dürfen, dass Elkanah sie vielleicht auch wegschickt, wie der Abraham die Hagar weggeschickt hat? Ich weiß nicht, ob es eine berechtigte Erwartung ist, das lasse ich ganz dahingestellt, aber im Herzen der Hannah sind solche Gedanken doch sehr, sehr realistisch, dass sie aufgekommen sind. Und wenn diese Erwartungen Hannah sich dann noch mit ihrer Eifersucht vermischen, dann wird es ganz schnell dazu kommen können, dass sie Elkanas Motive hinterfragt. Dieser Elkanah gibt mir nur den doppelten Anteil, aus einem einzigen Grund, weil er nicht will, dass ich ihm ein Drama mache auf dem Opferfest. Das ist der einzige Grund, dass er mir den doppelten Anteil gibt, um mich ruhig zu stellen. Und vielleicht ist es so weit gekommen, dass sie sogar vor Peninas Kindern schlecht über ihren Mann geredet hat. Und über den Vater ihrer Kinder von Penina. Und die hätten dann der Hannah dann nicht geglaubt und hätten gesagt, so wie du über unseren Papa redest, so ist unser Papa nicht. Wir wissen, dass er uns wirklich lieb hat und dass er uns schon viel Gutes getan hat. Und die Hannah hat dann vielleicht entgegnet, ach, ihr kennt euren Vater noch nicht so lange wie ich. Diese Dinge, von denen ich euch gesagt habe, die merkt man erst, wenn man längere Zeit mit ihm zusammen ist. Und stellt euch mal vor, was die Hannah den Kindern der Penina damit angetan hätte, wenn sie so über den Vater ihrer Kinder geredet hätte und über ihren eigenen Mann. Stellt euch das mal vor. Was würde die Hannah diesen Kindern antun? Oder ein Beispiel, das ich mal gehört habe aus unserer Zeit, wie es in Ehen sein kann, wenn die Ehepartner über die Jahre Bitterkeit aufgehäuft haben gegeneinander und es so weit führt, dass die Ehe auf dem Spiel steht. Kennt ihr das, bittere Ehepaare, die alt werden und bitter gegeneinander werden? Ich muss mit Traurigkeit sagen, dass meine Großeltern mütterlicherseits, also die Großeltern mütterlicherseits sind sehr alt geworden, die haben eine goldene Hochzeit gefeiert. Die waren bitter gegeneinander in ihrem Alter. Und die Enkelkinder haben das gesehen. Bei jedem Besuch hat man das gespürt. Die waren bitter gegeneinander. Und das ist nichts Schönes. ist was ganz, ganz, ganz Trauriges. Wenn ein Ehepaar über 50 Jahre verheiratet sein darf und gegen Ende des Lebens immer mehr die Bitterkeit zum Ausbruch kommt und deutlich wird. Und so waren Mann und eine Frau beim Eheberater, ich habe davon gehört oder gelesen, und die Frau, die hat viele Beschuldigungen ihrem Mann gegenüber hervorgebracht vor dem Eheberater, und unter anderem hat sie einen Kontoauszug mitgebracht zu diesem Beratungstermin, und auf diesem Kontoauszug ist deutlich geworden, dass der Mann schon 11 Monate lang eine Gehaltserhöhung bei der Arbeit bekommen hat und genau diesen Differenzbetrag des alten Gehalts und des neuen Gehalts hat er per Dauerauftrag auf ein anderes Konto überwiesen. Und genau diesen Kontoauszug, der das belegt, hat die Frau jetzt bei diesem Beratungstermin dabei gehabt und hat es dem Eheberater vorgelegt und hat gesagt, da ist ganz bestimmt eine andere Frau im Spiel. Womöglich hat mein Mann schon lange ein Kind mit einer anderen Frau und muss jetzt regelmäßig die Alimente überweisen. Das hat sie sich in Gedanken so ausgemalt. Und wisst ihr, der Eheberater ist vorgegangen, hat den Mann um eine Erklärung gebeten. Und wisst ihr, was dabei rausgekommen ist? Der Mann war sehr, sehr zurückhaltend. Er wollte gar nicht reden erst. Der hat sich sehr, sehr beschämt zurückgehalten. Und wisst ihr, was rausgekommen ist? Er hat den Überraschungsurlaub in der Südsee für seine Frau angespart, das Geld angespart und hat schon alles auf dem Reisebüro vorbereitet gehabt. Und er musste nur noch die letzte Rate überweisen und dann wird Urlaub bezahlt gewesen. Das war die Ursache für diese Überweisung. Aber versteht ihr, wie weit es kommen kann? Wie Bitterkeit Auswirkungen haben kann und wie die Motive des anderen hinterfragt werden auf einmal. Und wie oft stellen gerade Eheleute gegenseitig ihre Motive in Frage? Und es ist sehr, sehr, sehr traurig. Und wie wunderbar ist es andererseits, wenn man Eheleute sieht, die gemeinsam alt werden und man spürt einfach, sie lieben sich und sie sind vom Herrn einfach komplett vereinnahmt und können mit dem Herrn zusammen ihre Ehe bis ins hohe Alter genießen. Horst und Hildegard, ihr seid große Vorbilder für Marin und für mich. Die beiden sieht man immer nur zusammen, das ist echt eine gewaltige Sache. Wenn es der Herr uns mal gewährt, dass wir auch so alt werden dürfen wie ihr, dann wünschen wir uns, dass wir auch so zusammen sein dürfen. Es ist einfach meine Sache, die Motive von anderen zu beurteilen in der Ehe oder überhaupt grundsätzlich. Man darf die Motive von anderen nicht beurteilen. Es ist ja schon schwierig genug, dass ich meine eigenen Motive immer richtig beurteile. Und Gott hat keinem von uns die Aufgabe übertragen, die Beweggründe der anderen zu beurteilen. Und dazu sind wir auch gar nicht imstande, wir dürfen das nicht. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, dass Gott allein der ist, der die Motive der Menschen beurteilen kann. Und nur er kann das, nur er kann ins Herz reinschauen. Wir lesen es im weiteren Verlauf des Buches Samuel auch ganz deutlich. Selbst der Samuel, ein geistlicher Mann, war nicht in der Lage, ins Herz zu schauen von jemandem und hat sich getäuscht, was den Richtigen betrifft, den er zum König salben sollte. Und er sagte ihm der Herr, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber ich bin es, der das Herz anschaut. Ich bin der Herzenskenner. Apostelgeschichte 1, Vers 24. Oder Jeremia 17. Wer kennt sich mit dem Herzen aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz prüft. Er kennt's. Unsere Aufgabe ist es, einen Menschen anhand seiner Handlungen und Worte zu beurteilen. Wir dürfen nie versuchen, seine Motive zu hinterfragen, sondern vom Guten ausgehen, bis Böses offensichtlich wird. Und dann müssen wir jemanden darauf hinweisen, wenn es offensichtlich wird. Für uns gilt aus biblischer Sicht, ich beurteile nicht die Motive der anderen, aber ich überprüfe sehr wohl meine eigenen Motive. Wenn ich irgendetwas tue, prüfe ich meine eigenen Motive. Warum tue ich es? Und wenn ich sie geprüft habe und vom Herrn sagen kann, Herr, ich habe gute Absichten, gute Motive vor dir dabei, dann tue ich das Richtige, ohne auf das Misstrauen, das andere vielleicht mir gegenüber haben, in irgendeiner Weise zu achten. Ich tue dann das Richtige, wenn ich mich vom Herrn geprüft habe. Und selbst dann, wenn ich befürchten muss, andere unterstellen mir schlechte Motive, werde ich dennoch das Gute tun. Ihr wisst, wie ich auf das Thema Motive gekommen bin, über das Thema Erwartungen und Eifersucht und eben unser großes Thema Bitterkeit. Wie das dazu führen kann, dass im Laufe der Zeit die Motive der anderen in Frage gestellt werden, wenn ich Bitterkeit in meinem Herzen zulasse. Und nochmal zurück zum Thema Erwartungen. Unabhängig davon, ob es sich um berechtigte oder unberechtigte Erwartungen handelt, ein Problem ist immer damit verbunden mit den Erwartungen, nämlich Enttäuschung. Das geht immer zusammen. Erwartung und Enttäuschung geht immer zusammen. Erwartungen, die nicht erfüllt werden, führen zu Enttäuschung. Und deshalb muss man sich grundsätzlich die Frage stellen, ist es sinnvoll, dass ich Erwartungen habe an Menschen, die unvollkommen sind, an irgendwelche Umstände, wie sie sich entwickeln sollen? Enttäuschung ist immer die Folge unerfüllter Erwartungen. Man hat irgendwie alles fertig im Kopf, die Art und Weise, wie die Dinge laufen sollen, wie es in der Familie gehen soll, wie der Urlaub werden soll, wie sich es im Beruf entwickeln soll, wie die Gemeinde sich entwickelt, wie eine bestimmte Person handeln soll. Man baut Vorstellungen in seinem Kopf auf, die überhaupt keinen Raum mehr lassen für Flexibilität auf der Seite der anderen Person. Man legt sie irgendwie fest in ihrem Handlungsspielraum. Man gibt keinen Platz mehr für Veränderungen. Auch die Gegebenheiten, denkt man, die lässt man nicht mehr zu, dass die sich auch verändern können. Und die Akzeptanz, dass der andere auch unvollkommen ist, die geht auch verloren, wenn man Erwartungen hat. Und dann gießt man die Art und Weise, wie Dinge laufen müssen, in Beton. Und dann kommt es, dass man maßlos enttäuscht ist, wenn die Dinge nicht so kommen. Und die Enttäuschung, die ist dann meist so, dass sie nicht nur einem selber betrifft, sondern auch noch Auswirkungen auf den anderen hat. Man lässt den anderen ja spüren, dass man Erwartungen an ihn gehabt hat. Und beansprucht das Recht beim anderen, dass er sie Punkt für Punkt erfüllt. Aber indem ich das Recht beanspruche, ist es in gewisser Weise so, dass ich Herrschaft über einen anderen beanspruche, die mir nicht zusteht. Weder ein Chef darf diese Form der Erwartungen an seine Angestellten haben, noch Eltern an ihre Kinder, auch nicht Älteste, eine Gemeinde und schon gar nicht ein Ehepartner an den anderen. Im Römerbrief sagt uns der Paulus: Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt dem eigenen Herrn. Und wenn die Hanna auch davon betroffen war, dass sie Erwartungen an Elkana hatte, an Penina, an die Kinder von Penina, dann haben auch die vielleicht einen Beitrag geliefert, dass sie bitter geworden ist in ihrem Leben. Ja, nachdem Hanna dann Jahr für Jahr immer tiefer in die Bitterkeit geraten ist und sich selber in ein Gefängnis eingeschlossen hat, tut sie dann endlich das einzig Richtige. Und jetzt wollen wir im 1. Samuel den zweiten Teil des Verses lesen, des Verses 10, wo ich mitten im Vers aufgehört habe, um diese ganze Dramatik, in die Hanna reingeraten war, zu verdeutlichen. Und jetzt lesen wir im 1. Samuel Kapitel 1, Vers 10. Ich lese auf Vers 9 nochmal. Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf seinem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Sie kommt jetzt und bringt alles zum Herrn und fleht ihn um Hilfe an. Alles kommt aus ihr raus, was tief in ihr drin steckt. Und worum bittet sie? Und sie legt ein Gelübde ab und sprach: Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd angesehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Ja, bis hierher. Ja, sie kommt und bringt alles vor dem Herrn. Alles kommt aus ihr raus und sie bittet, warum? Natürlich um einen Sohn. Worum sonst? Aber beachtet, was genau sie erbittet. Herr, erfülle mein tiefes Verlangen nach einem Sohn. Und was werde ich mit ihm machen, wenn du mir das Verlangen erfüllst? Ich will ihn dir zurückgeben. Herr, dir soll er gehören. Dir soll mein Bestes gehören, das ich von dir erbitte und du mir gibst, das will ich dir wieder zurückgeben. Sie sucht nicht ihren persönlichen Sieg über ihre Rivalin, über die Penina, sie sucht die Ehre Gottes in ihrem Gebet, in ihrem Bitten und in ihrem Ringen vor dem Herrn. Und genau das hat ihr zum Sieg über ihre Situation verholfen. Und wisst ihr, was die unmittelbare Folge davon ist, dass sie dahin geht, wo sie allein Hilfe bekommen kann? Die unmittelbare Folge davon, die lesen wir im Vers 18. Und zwar ist die unmittelbare Folge, nachdem im Vers 18 sie das Gebet abschließt, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen, heißt, und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Nachdem sie ihr Herz vom Herrn ausgeschüttet hatte, ist sofort eine Besserung ihres Befindens eingetreten. Die Appetitlosigkeit war weg, ihr verweintes Gesicht ist ihr genommen worden, direkt nachdem sie ihr Herz dem Herrn ausgeschüttet hat. Noch bevor die Gebetserhörung eingetroffen ist. Hat sich zu dem Zeitpunkt am Verhalten der Penina schon was verändert gehabt oder am Verhalten Elkanas? Überhaupt nichts. Aber an Hannas Herz hat sich was verändert gehabt. Der Herr konnte sein Werk an der Hanna tun. Wer war denn übrigens verantwortlich dafür, dass Hanna kinderlos war, wenn wir die Frage mal von der Seite betrachten? Der Herr selber, ja. Und was will ich daraus lernen? Gott lässt Dinge in mein Leben kommen, die ich gar nicht will. Er lässt Dinge in mein Leben kommen, die will ich nicht haben. Aber er ist es, der es in mein Leben bringt. Und warum tut er das? Er tut das, damit ich mich im Glauben bewähren kann, damit mein Charakter geformt wird und dass er mir die Aufgaben anvertrauen kann, die er für mich vorgesehen hat. Überlegen wir uns mal, wie die Dinge sich entwickeln hätten können, wenn Gott der Hanna schon früher ihren Wunsch nach einem Kind erfüllt hätte. Vielleicht wäre es ihr gegangen, wie wir im Jakobusbrief lesen, und zwar im Kapitel 4, Vers 3. Da heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hätte der Herr Hannas Gebet schon nach dem zweiten Tag, nachdem sie gebeten hatte, Herr, schenkt mir ein Kind, erhört, hätte es vielleicht so ausgehen können, dass die Hanna diese Erhörung verwendet hätte, um mit fleischlichen Mitteln gegen ihre Rivalin Penina vorzugehen. Hätte sie ihr Kind, ihren Samuel genommen und gesagt, Penina, schau, ich habe auch einen Sohn. Schau her, ich habe auch einen Sohn. Aber Gott hatte Großes mit Samuel vor. Und um das zu erreichen, brauchte es eine reife Frau als Mutter für diesen Samuel. Eine reife Frau, die sich nicht von ihrer Bitterkeit beherrschen lässt, die sich selbst dadurch unbrauchbar macht und sich gefangen setzt und womöglich noch viele damit verunreinigt. So eine Frau wäre nicht die richtige Mutter für den Samuel gewesen, der so große Aufgaben vom Herrn bekommen sollte. Und was wäre wohl aus dem Samuel geworden, wenn er eine eifersüchtige Mutter gehabt hätte, deren unerfüllte Erwartungen sie zu einer bitteren Frau gemacht hätten, die beständig die Motive ihres Mannes hinterfragt? Stellt euch mal die Situation vor. Und so hat der Herr diese Hanna erzogen und hat sie in einer unfassbar schönen, wunderschönen Weise dahin gebracht, dass sie eine gereifte Frau war, dass sie nur noch eines gesucht hat, die Ehre ihres wunderbaren Gottes. Und damit war sie auch in der Lage, einen Sohn zu erziehen wie Samuel. Wie hat denn wohl der Elkana oder auch die Penina die Veränderung im Leben der Hanna wahrgenommen, nachdem sie so vor dem Herrn ihr Herz ausgeschüttet hatte? War das wohl in den Augen der beiden eher wohltuend, oder eher abstoßend, die Veränderung, die sich im Leben der Hanna ergab? Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand. Es war sicher für alle im Umfeld der Hanna eine unfassbar angenehme Sache, selbst für die Penina. Diese Veränderung, die der Herr im Herzen der Hanna gewirkt hat, das muss für das ganze Umfeld der Hanna einfach nur traumhaft gewesen sein. Gott nimmt uns in seine Schule und prüft uns und hat dabei immer die Absicht, das Allerbeste für uns selber und für alle um uns herum hervorzubringen. Hanna musste eine harte Schule durchmachen und die Prüfung bestehen, um dieser verantwortungsvollen Aufgabe gewachsen zu sein, einen Mann Gottes zu erziehen. So wie David eine harte Schule durchmachen musste, um geeignet zu sein, das Volk Gottes zu führen. Die Rivalität Davids mit Saul, die über auch wahrscheinlich 20 Jahre ging, bis der Saul dann abgetreten ist, sozusagen, durch eine ganz schlimme Sache, indem er dann sich selbst das Leben genommen hat und damit das Königtum Sauls zu Ende war. Aber David hat gelernt in den Jahren, durch die Rivalität mit Saul, hat er gelernt, ein König zu sein nach dem Herzen Gottes und in der Lage zu sein, das Volk Gottes zu regieren. Und so verwendet auch die Hanna das Erbetene nicht, um sich Genugtuung gegenüber ihrer Rivalin zu verschaffen. Nein, sie behält es nicht einmal für sich selber, sondern sie gibt es dem Herrn zurück. Und wisst ihr, das, was die Hanna hier buchstäblich tut, indem sie Samuel ins Haus Gottes zu Eli bringt, das ist im Grunde genommen genau der Wille Gottes für alle Kinder christlicher Eltern. Gott beansprucht meine Kinder und auch eure Kinder für sich. Er hat sie mir und euch für eine Zeit anvertraut und sie gehören nicht mir. Sie gehören nicht mir, meine Kinder gehören nicht mir. Und ich erlebe das gerade in gewisser Weise auch hart, muss ich ehrlich sagen, unsere beiden Kinder. In einem Jahr heiraten sie. Die Maike hat vor ein paar wenigen Wochen im Mai geheiratet und der Daniel heiratet im September. Und dann haben wir unsere beiden Kinder in einem Jahr weg. Das ist nicht leicht. Es fällt uns schwer. Und wir müssen uns im Klaren darüber sein, unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Wir durften viel Gnade in unserem Leben erfahren. Marin und ich sind erst zum Glauben gekommen, nachdem wir schon verheiratet waren. Als die Kinder gerade da waren, sind wir erst gläubig geworden. Und beide Kinder durften zum Glauben kommen, dürfen gläubige Ehepartner haben. Und jetzt müssen wir sie wieder hergeben. Und sie gehören dem Herrn. Ich habe sie nicht erzogen für mich, dass sie mir gefallen. Ich habe sie nicht erzogen, dass sie meine Pläne verwirklichen, meine Geschäfte weiterführen, in meine Fußstapfen treten. Ich darf das nicht machen, auch wenn mir schwerfällt. Sondern sie müssen Gott zur Verfügung stehen. Ihm gehören sie. Ihn müssen sie verherrlichen am Ende. Das ist das ganze Ziel und der ganze Sinn auch meiner der Erziehung unserer Kinder. Sie sollen den Herrn verherrlichen. Manche meiner Arbeitskollegen, ungläubige Arbeitskollegen, die haben schon gesagt, weil mein Sohn ist in der gleichen Firma wie ich und er hat auch noch dazu das Gleiche studiert wie ich, Maschinenbau hat er studiert. Und jetzt sagen die, ne, so ein bisschen mit einem Grinsen auf dem Gesicht, aber schon irgendwie auch wohlwollend, sagen sie, gell Klaus, jetzt bist du stolz, dass dein Bub in deine Fußstapfen getreten ist. Aber ich sage da nicht viel dazu, weil das ist das Höchste, was ein Mensch ohne Gott für seine Kinder erreichen kann, dass sie in die eigenen Fußstapfen des Vaters oder der Familie treten, oder? Das ist das höchste Ziel, was ein Mensch ohne Gott für seine Kinder haben kann. Wenn ich gut unterwegs bin, dann freue ich mich, wenn die Kinder in meine Fußstapfen treten. Aber mein höchstes Ziel ist es nicht, auch wenn ich damit Kämpfe habe. Mein höchstes Ziel ist es nicht. Meine Kinder sollen dem Herrn nachfolgen, in seinen Fußstapfen nachfolgen. Hanna gibt ihr lang Ersehntes, ihr Allerbestes im Herrn und kann ohne Traurigkeit darüber ihren wunderbaren Herrn verherrlichen. Und da möchte ich gerade mal noch ein paar wenige Verse aus dem Gebet, aus dem Lobpreis der Hanna lesen. Was für ein herrliches Gebet. 1. Samuel Kapitel 2, Lobpreis der Hanna. Und Hanna betete und sprach, Mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner, und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor, denn der Herr ist ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. Der Herr gibt im Übermaß zurück, was wir ihm von Herzen geben. Und er erzieht seine Kinder, erzieht jeden einzelnen von uns, damit wir fähig werden, seine guten Gaben und alles, was er uns gibt und schenkt, dass wir das alles auch genießen können. Dazu müssen wir erzogen werden. Wir können die Geschenke Gottes nicht ohne Erziehung genießen. Das ist mir auch im Laufe der Jahre mehr und mehr bewusst. Ich kann das, was Gott mir in meinem Leben schenken will, kann ich erst dann genießen, wenn er mich dazu fähig gemacht hat und dazu erzogen hat, dass er die Dinge genießen kann. Und so hat der Herr die Hannah erzogen, dass er dieses Kind, das er ihr schenken will, dass sie ihr Kind in einem Ausmaß genießen kann, wie sie es ohne diese vorausgehende Erziehung niemals hätte tun können. Ja, liebe Geschwister, Hannas Erfahrung, die werfen ganz wesentliche Fragen auf, mit ganz großer Tragweite für mein Leben und auch für euer Leben. Demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes, wenn er Dinge in mein Leben bringt, die ich gar nicht suche und nicht will? Kann ich mich unter seine mächtige Hand demütigen? Werfe ich alle meine Sorgen auf ihn, wie es die Hannah nach Jahren gelernt hat? Vertraue ich darauf, dass er meinen Rechtsstreit führt, wenn Rivalität da ist? Vertraue ich darauf? Oder benutze ich fleischliche Mittel, um mir selber Recht zu verschaffen? Gebe ich mich dem Herrn mit Haut und Haaren hin? Ob wir eine Hannah vor ihrem flehentlichen Gebet zu Gott oder nach ihrem Flehen zu Gott sind, das wird Auswirkungen auf unser tägliches Leben haben. Und es wird sich auch zeigen, insbesondere im Umgang mit Kränkungen, mit Verletzungen und allen anderen Unheiligkeiten unserer Geschwister und Mitmenschen, die uns immer und immer wieder treffen und berühren. Es wird sich zeigen an unserer Vergebungsbereitschaft und darin, ob wir einen anderen einfach stehen lassen können, wo er nicht unseren persönlichen Erwartungen entspricht, ohne dass wir Bitterkeit im Herzen entstehen lassen und mit uns herumtragen.